Hi, das ist Schwanger mit Flow, der Kinderwunsch-Podcast mit Herz, Konfetti und aktuellstem Wissensstand aus der Forschung. Ich bin Jenny Arnold, Epigenetik-Coach und ich begleite dich bei deinem Kinderwunsch auf ganz natürliche Weise. Ich erzähle dir manchmal alleine, manchmal mit meinem Mitbegründer Sebastian Woll, Männercoach und Frauenflüsterer, und manchmal mit Gästen alles, was du und auch dein Partner erfahren dürfen, um euch euren Kinderwunsch erfüllen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Schwanger mit Flow. Heute ist der Sebastian auch wieder dabei. Sag mal kurz Hallo, denn das heutige Thema ist emotional, da kriege ich direkt Puls.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Und ja, ich bin gespannt, was Jenny berichten wird.
Genau, das Thema heute ist, du bist nicht krank, warum Medikamente das schlechteste Mittel beim Kinderwunsch sind. Ja, das ist, wie ich schon angekündigt habe, für mich irgendwie echt ein emotionales Thema, weil ich einfach in diesem Leben nicht mehr verstehen werde, warum Ärzte einem im Bereich Kinderwunsch oder teilweise auch in der Schwangerschaft Medikamente verschreiben, ohne ganz bestimmte Faktoren überhaupt erstmal abzufragen. Also sowas Banales wie, wie häufig bewegen Sie sich? Wie schlafen Sie? Wie ernähren Sie sich? Also so ganz banale Sachen werden noch nicht mal abgefragt und es ist ganz schnell, ah, so lange werden Sie nicht schwanger, alles klar, nehmen Sie mal dieses Medikament und gut ist. Und das ist für mich, ja, ich mag es fast übergriffig nennen, ich finde es echt ein Thema, wenn man den Menschen da nicht betrachtet, also wenn da auch die Zeit gar nicht da ist, den Menschen da individuell zu betrachten. Denn was passiert? Wir haben einen Kinderwunsch und werden dadurch automatisch zu einem Patienten. Wir sind ja nicht krank, wenn wir uns ein Kind wünschen und es nach einer gewissen Zeit noch nicht funktioniert hat. Und auch das ist ja so ein Ding. Ich glaube, nach 6 Monaten, also nach 6 Zyklen, so muss man ja sagen, wenn man da noch erfolglos geblieben ist, dann gilt man bereits als unfruchtbar und hat so diesen Stempel direkt. Ne? Und das ist so ein Ding, da tue ich mich sehr, sehr schwer mit. Also wir haben sowohl auf körperlicher wie auch auf geistiger Ebene so viele Möglichkeiten, den Menschen erstmal individuell zu betrachten. Und da macht es überhaupt keinen Sinn, einfach ein Medikament zu verschreiben. Am besten ist auch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten in der Testgruppe eine, die hat berichtet, dass sie zu einem großen Blutbild in die Kinderwunschklinik gefahren ist. Schon der Begriff, ne? Kinderwunschklinik, da fährst du hin, weil du krank bist und Patient. Und hat ein umfangreiches Blutbild machen lassen und das Ergebnis war, ja, hervorragend, Blutwerte sind top, dann können wir ja jetzt mit den Hormonspritzen beginnen. Und dann hat sie große Augen gemacht und gesagt, wie? Also das Ergebnis ist, bei mir ist alles toll und jetzt soll ich künstliche Hormone nehmen und meinen Körper irgendwie, ne, unnatürlich behandeln und synthetische Stoffe da reinlassen. Das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist es mir so ein super wichtiges Thema und Anliegen, dass man sich unbedingt eine Stelle sucht, wo man überhaupt erstmal richtig angehört wird. Also bevor man wirklich den Schritt geht und irgendein Medikament in Betracht zieht, gibt es etliche grenzenlose Möglichkeiten, wie man überhaupt erstmal natürlich das Schwangerwerden begünstigen kann.
Guter Punkt ist, glaube ich, da an der Stelle auch dieses Thema Entgiften anzusprechen oder auch, vielleicht kannst du wirklich mal ein paar Punkte teilen, die, worauf die Frauen halt wirklich achten sollten, ja, wenn sie zu einem Spezialisten zum Beispiel gehen. Also was soll der abfragen oder welche Informationen sind vielleicht wichtig?
Ja, es sind tatsächlich, es fängt mal mit so einer ganz banalen Sache an, wie man schläft. Also es gibt ja so eine, also es ist tatsächlich erwiesen, sowohl für Mann als auch für die Frau, dass wenn man nachts nicht schläft, also es kann zum Beispiel Schichtarbeiter betreffen oder überhaupt einen unregelmäßigen Schlaf hat, dann bringt das den Hormonzyklus so ins Wanken, dass das tatsächlich zur Unfruchtbarkeit führen kann. Das heißt, der Schlaf ist gar nicht so unrelevant. Also wenn man da überhaupt gar nicht nachfragt und das gar nicht betrachtet, das ist schon mal eine ganz wichtige Komponente. Es kann ja sein, dass jemand sagt, also ich habe dir das, glaube ich, schon mal erzählt, ich glaube in Dänemark gab es mal diesen Extremfall von Frauen, die da quasi Schadenersatz geklagt haben, weil man eben eine Studie veröffentlicht hat, dass mangelnder Schlaf zu Unfruchtbarkeit führt. Und das waren eben Frauen, die in Schichtarbeit gearbeitet haben und die haben natürlich dann ihren Schadensersatz eingefordert, weil sie wahrscheinlich deswegen dann auch nicht schwanger geworden sind. So ein ganz einfacher Punkt. Genauso ist es natürlich mit dem Punkt Ernährung, ne? Also ich höre auch immer wieder, dass eine Frau den Raum betritt in der Kinderwunschklinik und dann ist die erste Aussage, ja, sie sind zu dick, ne? Also es ist zu viel Gewicht. Und natürlich spielt das mit rein. Also es ist natürlich eine Komponente, die man irgendwie betrachten soll. Aber die Frage ist ja, warum? Was ist der Hintergrund? Wir haben also die Möglichkeit, also erste Frage wäre ja, wie ernähren Sie sich? Ne? Und zweite Frage für mich aus der Epigenetik wäre definitiv, wie ist man vielleicht genetisch aufgestellt? Also was für eine Schwäche oder was für eine Veränderung hat man auf den Genen, dass der Fettstoffwechsel vielleicht anders läuft als bei anderen? Und dann ist es meistens wieder nur so ein kleines Bausteinchen, was fehlt, also irgendein Mittel, beispielsweise Omega-3 ist da häufig der Schlüssel, der das Ganze wieder beruhigt und in die Bahn lenkt und dann läuft der Fettstoffwechsel wieder normal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Thema Stress ist so ein weiterer Faktor. Erstmal abfragen, wie viel Stress hat eine Frau oder hat auch der Mann? Denn es ist total interessant, es gibt Menschen, die sich vermeintlich hervorragend ernähren, total ausgewogen, die besten Bioprodukte und trotzdem im Blut einen absoluten Mangel aufweisen, weil halt in den Zellen gar nichts ankommt. Ne? Das hat unheimlich viel mit dem Thema Stress zu tun. Grob gesagt, die Zellen machen zu bei Stress. Also können diese ganzen wertvollen Nährstoffe überhaupt nicht in die Zelle gelangen. Wir müssen also erst den Stress reduzieren und dann öffnen sich die Zellen und erst dann kann das ganze wertvolle Essen auch verarbeitet werden. Und wir gehen auf das Thema Stress auch nochmal in einer separaten Folge ein, was ein Riesending ist auch mal wieder. Aber für jetzt reicht das erstmal. Ja, und was haben wir noch? Es gibt unglaublich viele Bereiche. Also ich würde ja sogar nach der Partnerschaft fragen. Ich würde ja sogar fragen, was für eine Beziehung führen Sie. Wenn ich jetzt Ärztin wäre und würde eine Anamnese machen mit der Patientin, also in meinem Fall wäre es dann eben keine Patientin. Ja, es gibt eine Reihe von Dingen, die man da abfragen kann. Ne? Und mit den Hormonen ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Frage, ob man mit der Pille verhütet hat. Denn die Pille hat ja, die unterdrückt ja eine ganz bestimmte, ganz normale Hormonkurve. Wir haben immer, wenn wir so einen Zyklus haben und in der Mitte ist der Eisprung, dann haben wir anfangs viel Östrogen und in der zweiten Hälfte viel Progesteron. Und die Pille macht das ja genau anders. Wir haben dann durchweg, durch den gesamten Zyklus, so gleichbleibende Linien. Wir haben gar keine Schwankungen mehr und das greift nicht mehr ineinander. Wir haben also auch keinen richtigen Eisprung. Wenn wir also jahrelang die Pille genommen haben, ist der Hormonhaushalt in dem Bereich, also in den Sexualhormonen, die natürlich zentral sind, ganz besonders durcheinander. Und dann kann es natürlich auch sein, dass deswegen irgendwie der Hormonstatus gerade nicht richtig ist. Ne? Also die Tendenz ist ja, Sie haben zu wenig Progesteron, sehen wir hier im Blut, dann geben wir jetzt mal Progesteron. Dann wird natürlich überhaupt nicht betrachtet, warum hat man zu wenig Progesteron. Das kann, wie gesagt, die Pille, es kann auch durch Stress ausgelöst sein. Also heutzutage ist das so ein Faktor, dass viele Menschen da ein Thema mit haben, mit einem Progesteronmangel. Andersrum ist Östrogenüberschuss ein Riesenthema. Ne? Und erst wenn das wieder in die Bahn gelenkt wird und die Kurven wieder zusammenarbeiten, ist es harmonisch. Aber das kriegen wir natürlich nicht, indem wir einmal kurz den Körper mit Progesteron vollpumpen. Und Progesteron ist übrigens ganz spannend. Das Wort stammt ab von dem, ich glaube, lateinischen Begriff Progestare. Und das bedeutet tragen. Also es ist letztlich das Tragehormon. Und ich frage mich immer, wenn man zum Schwangerwerden eine Progesteronspritze bekommt, um einmal kurz schwanger zu werden, dann benötigt man das Progesteron, das Tragehormon, ja auch die ganze Schwangerschaft durch. Da wird dann aber ja nichts mehr gespritzt. Das heißt, also das ist so ein Bild oder ein Fehler, also so ein Verständnisfehler, finde ich. Ne? Es ist ja wichtig, den Ursprung anzugucken und zu sehen, warum ist hier ein Progesteronmangel und wie können wir den also nachhaltig ausgleichen, damit es halt nicht nur einmal funktioniert, dass die Frau schwanger wird, sondern dass sie in der gesamten Schwangerschaft auch ihr Baby gut versorgt und das wichtige Tragehormon in sich trägt. Das sind, also wie gesagt, ein riesengroßer Bereich.
Ja, ja. Aber du sprichst ja immer gerne von so gesellschaftlichen Themen. Also ne, du sprichst immer von Vitamin D3, von Omega. Was sind da so die, wo du sagst, ja, das kommt eigentlich immer sehr häufig vor. Was sind so die häufigsten Dinge, die fehlen sozusagen?
Genau, also im Bereich Fettstoffwechsel ist es meistens, oder auch Entgiftung, ist es meistens Omega-3. Ich muss hier mal gerade, mein Akku ist hier gleich leer, Sekunde. So, also, das ist tatsächlich, Omega-3 ist ein häufiger Schlüssel. Es muss natürlich immer individuell betrachtet werden, das sage ich direkt. Also so ein Multivitaminpräparat für die Frau, die schwanger werden will, ist nur bedingt sinnvoll. Auch da immer wichtig, ein bisschen individueller zu schauen, so. Ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch Vitamin D. Also Vitamin D ist ein, ja, by the way, kein Vitamin, sondern ein Hormon. Genau. Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Ist auch etwas, ein konstanter Vitamin D-Mangel, wie wir das in der westlichen Bevölkerung recht häufig haben. Also mindestens über 60% haben da einen deutlichen Mangel. Und das kann bei Männern einmal zu einer Unfruchtbarkeit führen. Es kann auch diverse, also wirklich etliche andere Krankheiten auslösen. Und es führt zum Beispiel auch dazu, dass man eine übermäßige, wie sagt man das, ein übermäßiges Wachstum von Gebärmutterschleimhaut entwickelt. Das wiederum ist ja nichts anderes, als wir bei der Endometriose beispielsweise haben. Also ist Vitamin D hier auch der super wichtige Faktor, den es zu betrachten gilt. Ne? Also ich will gar nicht sagen, dass das nur das Thema ist, aber auch da werden wir nochmal intensiver darauf eingehen. Aber klar, bei Endometriose ist das einer der wichtigsten Faktoren, den ich betrachten würde, ne? Der Vitamin D-Spiegel. Und auch da werden, also bei den Ärzten wird immer ein Wert in der Regel gemessen. Wenn wir einen Überblick haben möchten, ob wir wirklich gut mit Vitamin D versorgt sind, müssen wir mindestens zwei Werte bestimmen lassen. Und von denen lässt man dann nochmal so eine Ratio errechnen. Und erst dann können wir wirklich sagen, was benötigt der Körper und ist er wirklich gut versorgt oder nicht. Ne? Ich sehe auch immer, dass die ganzen Referenzbereiche, das, was man den Normbereich nennt, die sind total veraltet. Ich hatte heute noch ein Laborergebnis vor der Nase, wo das so ein ganz alter Wert, der überhaupt gar kein aktueller Normbereich mehr ist, immer noch drin steht, weil natürlich dieses neue Wissen einfach noch nicht bei den Laboren angekommen ist, bei den meisten. Deswegen ist es super wichtig, da genau diese ganzen Faktoren mal anzuschauen.
Ja. Ja, was ich halt immer auch als in Anführungszeichen Gefahr sehe, ist, dass, muss man ja so sagen, Medikamente sind einfach chemische Sachen, die, ne, also auf chemischer Basis hergestellt worden sind. So, und das bedeutet ja immer im Umkehrschluss, also aus meiner Betrachtungsweise, dass dem Körper etwas vermeintlich Natürliches zugeführt wird, was aber einen unnatürlichen Träger hat. So, das heißt, es ist im Grunde könnte man sagen, du verarschst deinen Körper sozusagen. Ja, klar.
Genau.
Natürlich, wenn Antibiotika zum Beispiel war eine tolle Erfindung, definitiv. Also das hat geholfen, dass wir einfach länger leben können, logisch. Und gleichzeitig gibt es aber einfach auch Antibiotikaresistenzen mittlerweile. So, ich selbst weiß, von was ich da spreche. Ich hatte quasi, wenn ich krank geworden bin als Kind, dann hatte ich geschwollene Mandeln und ich hatte ruckzuck Antibiotika nicht mehr umsetzen können. Also mein Körper hat es quasi als normal betrachtet, sozusagen. So würde ich es jetzt mal interpretieren. Das heißt, das, was ich bekommen habe, hatte gar keine Wirkung mehr. So. Und das Einzige, was geholfen hat und was auch dieses immer wiederkehrende unterbrochen hat, war tatsächlich einfach was Natürliches und auf die Lymphen da genau zu achten und so und die mal durchzupusten, sozusagen, auf natürliche Weise. Und das zeigt mir halt einfach, dass da unnatürliche Informationen in den Körper fließen. Bedeutet nicht, dass wir Medikamente verachten. So ist es natürlich nicht gemeint. An der richtigen Stelle und in der richtigen Dosis können die natürlich auch mal lebenswichtig sein. Nur wir sprechen ja hier von prophylaktisch sozusagen. Ne? Also wenn Medikamente hier gegeben werden, dann sind die prophylaktisch und meistens sind sie basierend auf Annahmen. So, und beziehungsweise auf ein System. Also die Medizin versucht ja gerne zu systematisieren. Warum? Weil wenn du in ein Raster passt, dann gibt es dann dementsprechend auch Handlungsmittel. Und es muss keine Forschung mehr betrieben werden, sozusagen. Also sagt man ja auch so schön, die Medizin kümmert sich um das Problem, aber nicht um die Ursache. So, und gerade in dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, ist die Ursachenforschung so immens wichtig, weil die Lösung teilweise viel simpler ist als das, was die Systematisierung hervorgebracht hat, sozusagen. Und dann kannst du damit viel besser arbeiten und weißt auch wirklich, wo es quasi herkommt und kannst dann dementsprechend auch Handlungen treffen. Vor allem, finde ich, bist du in der Hohlschuld an Wissen. Ja? Wie unfassbar schnell teilweise Menschen einfach ihre Verantwortung sozusagen an Dritte abgeben und sagen, hallo, ich habe hier ein Problem, du musst mir jetzt helfen. So, und die Person, die gibt es auch wieder an jemanden ab, nämlich an das Medikament sozusagen oder an die Systematisierung, die mal irgendjemand irgendwann quasi festgelegt hat in irgendwelchen Leitlinien, die durch die Arztpraxen geistern sozusagen. Und du bist einfach in der Hohlschuld, was das Thema Wissen, ja, was das Thema einfach angeht, weil wenn du Ursachen verstehst, dann ist die Lösung halt ganz häufig total simpel.
Ja, es ist vor ein paar Tagen habe ich ein Interview mit Karl Lauterbach gesehen. Der wurde unter anderem danach gefragt, ne, ob man nicht im Bereich Endometriose mal was machen kann. Natürlich anders formuliert. Und warum es da, also das ist ein Riesenbedarf, ne, ganz viele Frauen sind da betroffen. Und die Antwort war, ich weiß jetzt nicht wortwörtlich, ne, aber inhaltlich, ja, das ist bekannt, das ist ein Riesenbedarf und ja, es ist auch bekannt, es gibt da nicht wirklich ein Medikament für. Er würde also sehr befürworten, wenn es dann jetzt mal Gelder gibt, die in Studien fließen, um ein Medikament dafür zu entwickeln. Da habe ich mir direkt die Frage gestellt, das ist schon wieder der komplett falsche Ansatz. Es geht ja darum, da auch wieder den Ursprung zu verstehen und nicht das neue Medikament dafür zu entwickeln. Klar, in Akutfällen ist es natürlich toll, wenn man was hat, wo man drauf zurückgreifen kann, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ne? Aber viel wichtiger wäre wirklich, Ursachenforschung zu betreiben. Also alles da reinzustecken, den Ansatz mit dem Wissen, dass stetiger Vitamin-D-Mangel sowas begünstigt, also generell. Das ist doch, also für mich ist das der Aspekt, wo ich sofort durchstarten würde, in die Forschung zu gehen und zu gucken, welche Zusammenhänge kommen da noch zusammen. Und also das war für mich wieder so ein Moment, wo ich richtig schlucken musste. Ich dachte, nee, das ist einfach der falsche Ansatz. Und ja, also du hast das Thema Entgiften auch eben noch angesprochen, ne? Also was ein Punkt ist oder... Ja, das ist eben immer so dieses Wechselspiel. Ich finde, wenn wir einen Kinderwunsch haben, der unerfüllt ist, sind wir nicht krank. Das ist genauso, wie man auch sagt, in der Schwangerschaft ist man nicht krank. Man hat ja so seine Themen, aber man darf sich auch ausruhen. Also anderes Thema, egal. Aber was ich sagen möchte, beim Kinderwunsch, man ist nicht krank. Und was wir wissen ist heute, dass 99% aller Krankheiten durch Stress ausgelöst werden. Das heißt, der Ursprung ist immer Stress und damit meinen wir halt nicht nur emotionalen Stress, sondern auch Umweltreize, also Umweltstress, wenn man so will, Umweltgifte. Und die Frage, die sich jeder durch die Bank weg, jeder stellen muss, ist nicht, ob man vergiftet ist oder nicht oder mit Giften, also Gifte in sich trägt oder nicht, sondern wie stark ausgeprägt. Die Frage muss man sich stellen. Und weil wir einfach heute in einer Zeit leben, wo wir mit Abgasen, irgendwelchen Handystrahlungen, WLAN, Quecksilber im Fisch und so weiter. Wir haben etliche Quellen, Plastik ohne Ende, ne, wo wir natürlich immer wieder Gifte aufnehmen. Dann ist halt auch die große Frage, wie stark entgiftet unser Körper oder was für Schwächen hat er da auch? Das heißt, auch das Thema ist ein Riesending. Ne? Wenn wir also ordentlich entgiften und diese Stoffe immer wieder aus dem Körper raustransportieren, dann machen wir, also dann können wir einen riesengroßen Teil des Stressfaktors minimieren. Ne, wenn wir jetzt den emotionalen mal noch nicht betrachten. Also auch da, bevor wir, das ist also so ein Ding mit den chronischen Krankheiten und den Autoimmunkrankheiten, ist ja auch nochmal so ein Thema, also Hashimoto, mich selbst betroffen, ist auch was, was man schnell mal den Frauen vor die Füße wirft und sagt, kannst nicht schwanger werden oder wird schwierig, weil hast Hashimoto. Das hat mir selber auch gesagt, ich habe jetzt 3 Kinder. Und heute weiß man, dass Umweltgifte und all sowas ein Riesenthema sind. Also Hashimoto steht stark in dem Zusammenhang. Wenn man also ordentlich entgiftet, kann man sogar eine vermeintlich nicht heilbare Krankheit wieder heilen. Also die Möglichkeiten sind so groß und das Wissen darüber wächst und wächst. Und das deswegen sage ich mal, gerade weil da so viel Neues jetzt ans Licht kommt, frage ich mich wirklich, warum die Ärzte solche Faktoren nicht einfach erstmal abfragen. Also warum das System weiterhin so funktioniert, dass man einfach mal irgendwas verschreibt und gut ist. Ne? Also immer mit dem Verständnis, dass du ja auch eine gesunde Schwangerschaft möchtest. Du möchtest nicht nur schwanger werden, sondern auch gesund schwanger, ne? Und ein gesundes Baby. Das heißt, diese ganzen Schwangerschaftskomplikationen, die wir kennen, die haben ja auch alle was damit zu tun, wie wir vorher, was für eine Epigenetik wir mitgegeben haben, was für ein Gesundheitspaket wir fürs Baby schnüren, während wir es quasi erzeugen. Ne? So, und das ist, also ich finde es verantwortungslos, wenn man diese Faktoren nicht betrachtet, ne? Und dann eben nur einmal kurz für einen Moment schwanger macht mit einer Pille oder einer Spritze und danach man der Schwangeren oder dem Baby sich selbst.
Ja, ist wieder dieses Ursache- und Symptom-Thema. Ne? Also wir lösen mal ganz kurz das Symptom sozusagen und sind uns gar nicht bewusst darüber, was das für Auswirkungen haben kann. Der einfachste, wirklich das absolut einfachste Beispiel möchte ich mal an der Stelle erwähnt haben, weil meine Mama ist selbst Heilpraktikerin und die regt sich immer tierisch auf, wenn sie Vic Medi-Night Werbung im Fernsehen sieht, weil sie sagt, wie dumm ist es denn, sich Alkohol reinzuballern, ja, weil da ist Alkohol drin, damit man schlafen kann, ja, wie dumm ist es denn, sich Alkohol reinzuballern und dann wirklich zu glauben, ja, mit so einem Push von Vitamin C und keine Ahnung, quasi einen Deckel drauf zu machen. Sie sagt immer, das ist wie, wenn du quasi das Symptom bekämpfst, dann ist es, als würdest du einen Dampfkochtopf, ja, würdest du da mehr Druck reinmachen. Und dann machst du den Deckel drauf, so, und dann machst du den Deckel zu. Und irgendwann hält der Druck nicht mehr und dann explodiert das Ding. So, und deswegen sind ganz viele nach so einer Symptombekämpfung dann mehr im Arsch, sage ich mal so auf gut Deutsch, als wenn sie sich wirklich mal darüber bewusst werden und das auch zu Ende bringen, das Thema, weil Krankheit bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass es schlecht ist, sondern Krankheit ist immer erst nur mal ein Zeichen dafür, dass du an der einen oder anderen Stelle nicht achtsam genug mit dir und deinem Körper selbst warst. Und ja, also dieses Vic Medi-Night Beispiel, das ist so prägend bei mir hängen geblieben, ja, dass ich immer wieder sage, okay, ja, wenn ich krank bin, dann klar, du darfst deine Mittelchen haben und du darfst deinen Körper auch unterstützen, da einfacher in die Heilung wieder zu kommen. Und auf der anderen Seite ist es okay, das auch mal fertig zu bringen, sozusagen. Und wie in so vielen Fällen will ich auch den Ärzten hier gar keine Schuld quasi mitgeben, sondern ihr müsst ja nur mal in die in die Räumlichkeiten der Ärzte heute schauen, genauso wie in den Kliniken. Es ist einfach zu voll. Es ist einfach, keiner hat mehr Zeit. So. Und keiner möchte mehr für die Zeit auch investieren. So, weil wenn du nämlich zu einer Heilpraktikerin gehst oder zu jemandem gehst, die sich dann diese Zeit nimmt, dann ist das eine Extraleistung und dann muss dafür auch extra geleistet werden, sozusagen. Ja? Es gibt einen sehr super krassen Arzt in Frankfurt, der macht keinen normalen Arztbetrieb mehr, sondern der geht in die Tiefenanalyse, wenn du irgendeine Beschwerde hast. Ne? Und dann bist du ruckzuck, bist du bei entspannten 1.000 bis 1.400 Euro alleine für die Laborsachen. So. Weil der geht wirklich krass tief. So, ja? Und klar, ich verstehe das auch. Das wirkt erstmal für viel Geld, aber wie viel Lebensqualität nimmst du dir, wenn du nicht bereit bist, das zu investieren und zu sagen, okay, das ist für die nächsten 30, 40, egal wie alt du bist jetzt, 30, 40, 50 Jahre sozusagen, vielleicht ausschlaggebend dafür, dass ich einfach wieder meinen Körper noch besser unterstützen kann. Also ich kenne die Geschichte von einer Freundin von meiner Mom, ja, die ist eben schon, die geht Richtung die 60 und hat halt einfach mit Brain Fog zu tun gehabt und mit Schlaflosigkeit etc. pp. Und die ist da in diese Tiefenanalyse reingegangen und sie hat gesagt, sie hat mega viel Power wieder, ja, und einfach nur Supplements. So, was hat dem Körper gefehlt? Und die nimmt sie und ist da mega happy und freut sich da total drüber, dass sie diesen Weg eingeschlagen hat, weil, ja, das macht ihr Leben wieder lebhafter sozusagen. Und genau, also ja. Generell einfach Ärzte haben einfach nicht die Zeit. Die müssen auf diese Mittel von Kurzfristigkeit zurückgreifen, weil sie sich nicht die Zeit nehmen könnten, da in die Tiefenanalyse zu gehen. Also deswegen Eigenverständnis schaffen und dann mit den richtigen Fragen auch wirklich zu den richtigen Leuten gehen zu können und zu sagen, okay, ich hätte gerne die und die Werte und dann möchte ich bitte gerne wissen, was da ist. Ja, und dann weiß ich auch, was dann zu tun ist, sozusagen. Deswegen, ja, Eigenverantwortung, wichtiges Thema.
Ja, also ich muss sagen, wir haben zum Beispiel einen Kinderarzt, der, bei dem ist das so ein bisschen, also sagen wir mal, es ist gemischt. Der große Vorteil bei ihm ist, dass es gibt ja immer mal so Momente, also wir waren mit unserer Großen da häufig, wir sind sogar immer extra über eine halbe Stunde fahren wir dahin, weil der so gut ist. Und da kriegt man ja immer auch schon mal schnell vom Kindergarten die Rückmeldung, ja, die hat hier einen roten Fleck, die hat das und das. Ne? Also ganz schnell wird da auch mal eine Diagnose, sie müssen der zum Kinderarzt. Und dann mache ich das und dann gehe ich dann dahin und sage, ja, wir sind hier, weil der Kindergarten hat gesagt, XY. Und dann ist die erste Frage immer, welches Gefühl haben Sie als Mutter? Mhm. Und ich liebe das. Ne? Also er sagt immer, ihm ist immer die wichtigste Frage ist genau das, dass man als Mutter dem Instinkt folgt und schaut, ist das jetzt vielleicht nur eine Kleinigkeit oder merkt man auch dem Kind an, das ist irgendwie was Ernstes. Und das ist für mich schon mal, das nimmt ja nicht viel Zeit ein. Ne? Also das ist eben immerhin schon so was Kleines. Und erst dann guckt er weiter und natürlich verschreibt er dann auch mal was, aber das ist was, was gefällt mir unheimlich gut. Und es ist dann doch so einfach. Ne? Und das meine ich, also wenn eine Frau oder wenn ein Paar auch zum Arzt geht oder auch direkt in die Kinderwunschklinik, dann haben die ja auch ein bestimmtes Gefühl. Also ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel relativ zu Beginn unseres Testverlaufs hier mit unseren Paaren, haben wir auch gefragt, was denkt ihr, woran es liegt? Ja, was ist euer Gefühl? Ne? Und relativ zu Beginn. Und da kamen ja schon ganz viele Antworten. Und das ist auch, das bedeutet, jemanden ernst nehmen. Das bedeutet, jemanden als Individuum anzuerkennen, als Mensch, Mensch, ne? Und auch das wäre eine Frage, aber machen Kliniken halt auch nicht. Ne? Das ist also, und da waren, glaube ich, auch mindestens zwei Frauen, die berichtet haben von ihrer Erfahrung in der Kinderwunschklinik, wo der Progesteronspiegel gar nicht gemessen wurde und Progesteron ja. einfach mal verschrieben wurde. Das ist das, was du anfangs auch mal gesagt hast. Und das ist, ne, also wie du sagst, nicht verteufeln, man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn man an sowas gerät, also wenn man wieder an so einen Arzt gerät, der das so macht, dann run.
Run. Die Quintessenz aus der Folge ist, renn einfach weg, wenn irgendjemand dir irgendwas verschreiben will.
Genau. Ja, wenn der nicht die richtigen Fragen stellt. Ne? Ja. Also, ja.
Also wenn der nicht die richtigen Fragen stellt und wenn du nicht bereit bist, dir selbst die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Weil ganz häufig ist es einfach ja. so, hey, ich habe hier ein Problem. Ihr seid die Lösung. Helft mir bitte. Nein, hilf dir erstmal selbst. Und dann genau. kannst du andere Menschen fragen, sozusagen.
Ja.
Okay, cool. Dann fühlt sich's für mich erstmal rund an, die Folge. Danke fürs Zuhören. Wie immer, abonniert unseren Kanal, unser Schwanger mit Flo Podcast. Schickt es gerne weiter, wenn ihr Freundinnen, Freunde habt. Und eine Sache muss ich noch ergänzen, tatsächlich. Ja, das, was wir gerade alles erzählt haben und berichtet haben, gilt natürlich gleichzeitig auch für den Mann. Ich werde darüber dieses Thema explizit in einer Special-Folge zum Thema Mann machen, weil, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht darum, was der Mann sozusagen, ja, alles bereit ist zu geben, wenn es um ein Kind, um die Erzeugung eines Kindes geht. Genau. Bis dahin abonniert unseren Kanal, folgt uns auf unseren Socials, stellt uns gerne Fragen. Guckt immer wieder in die Shownotes und in die Videobeschreibung. Da geben wir immer wieder auch Sachen mit, die ihr euch extra noch anschauen könnt, die wir euch zur Verfügung stellen. Und dann würde ich sagen, Happy Life, nee, Happy Wife, Happy Life. Und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge beim Schwanger mit Flow Podcast.
Ich danke dir noch einmal fürs Zuhören. Wie immer am Ende der Hinweis, abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und weitere Infos zu uns und unserem Programm Schwanger mit Flow findet ihr in den Shownotes, beziehungsweise wenn ihr das YouTube-Video schaut, unter dem Video in der Beschreibung. Folgt uns auch gerne auf Instagram und TikTok, Schwanger mit Flow. Und außerdem findet ihr uns auf der Webseite wiewerdeichschwanger.de. Da lohnt sich wirklich mal reinzuschauen, denn da haben wir noch mehr Inhalte für euch, wie zum Beispiel auch ein kostenfreies Freebie zum Download oder auch kostenfreie Workshops und so weiter. Ich freue mich, dich vielleicht kennenzulernen und so bleibt mir nicht viel mehr als zu sagen, ich wünsche dir einen fruchtigen Tag im Flow und mit sonnigen Gedanken. Bis spätestens zur nächsten Folge.